Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Kolonialismus in Oldenburg. Mein Name ist Kevin Schreiber. Ich arbeite hier bei Werkstattfilmen schwerpunktmäßig zu kolonialen Spuren in der Stadt. Und heute geht es um einen Vortrag, der bei uns im Haus gehalten wurde, von Ingo Elbe zum Thema multidirektionale Erinnerungen und die Kritik daran.
Ja, hallo, ich bin Michael Jürsen. Ich arbeite hier auch bei Werkstattfilm an dem Projekt mit und ja, ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an Ingo Elbe.
Genau, und da bin ich Ingo Elbe, Dozent an der Uni Oldenburg. Und ich beschäftige mich in den letzten Jahren intensiver mit dem Thema Postkolonialismus, Antisemitismus und Erinnerungskultur.
Gut, dann wollen wir anfangen mit der ersten Frage. Was genau bedeutet der Begriff multidirektionale Erinnerung?
Ja, schon eine sehr harte Frage. Zunächst einmal dieser Begriff multidirektionale Erinnerung stammt von Michael Rothberg, einem amerikanischen Literaturwissenschaftler, der 2009 das Buch Multidirectional Memory geschrieben hat. Das ist 2021 ins Deutsche übersetzt worden. Und diese multidirektionale Erinnerung ist nicht so ganz leicht zu fassen. Also primär geht es ihm, wie er sagt, um die Verflechtung von Erinnerung an Massenverbrechen. Also sowohl Kolonialverbrechen hauptsächlich als auch den Holocaust. Und das Ziel, das erklärte Ziel zumindest dahinter, ist die Herstellung wechselseitiger Empathie der Opfer von Massenverbrechen. Also er spricht auch von einer Litany of Shared Suffering in einem Text. Ne? Also dass man sozusagen, dass die Opfer von Massenverbrechen sich in sich hinein, gegenseitig hineinversetzen können. Er spricht von einer strong form of empathetic identification, ja, so dass man Empathie unter den Opfern dieser Massenverbrechen herstellen kann. Das Ziel, und da wird es dann schon ein bisschen, also ein bisschen weniger unproblematisch, ist ein antirassistischer Aktivismus. Und dieser antirassistische Aktivismus hat es in gewisser Hinsicht in sich, denn man kann sagen, dass diese Erinnerungen, die da, also die sich gegenseitig verflechten sollen in dieser multidirektionalen Erinnerung, dass diese Verflechtung der Erinnerungen dazu führt, sehr stark dazu führt, dass die Erinnerungen nivelliert werden. Also er sagt zwar immer, das sind alles spezifische Geschichten, sowohl die Kolonialverbrechen als auch der Holocaust und so weiter, aber diese Spezifik bleibt doch sehr diffus in diesem Ansatz. Also was ist jetzt genau die Spezifik des Holocaust? Da findet man eigentlich nichts in dem Buch, also in dem gesamten Buch Multidirektionale Erinnerung. Also die Tendenz ist schon, so eine Art Erinnerung des kleinsten gemeinsamen Nenners zu schaffen. Also sozusagen das, was den Verbrechen gemeinsam ist, zu betonen. Und das, was sie unterscheidet, eher auszublenden oder zu überblenden, damit eben diese gegenseitige Empathie hergestellt wird. Und das führt natürlich dann sehr schnell dazu, dass man den Begriff des Holocausts ja sozusagen entweder verschleift und undiffus macht, auf alle möglichen Sachen anwendet, was Rothberg selber nicht macht, aber andere durchaus machen. Und eben auch die spezifischen Ideologien, die hinter den verschiedenen Massenverbrechen stecken, einebnet. Also es ist schon interessant, dass da jemand, der als Holocaust-Forscher auftritt, wie Rothberg, in diesem gesamten Buch an keiner Stelle den Antisemitismus als Antisemitismus untersucht, ne? Und es geht die ganze Zeit um Holocaust-Erinnerung. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und das ist leider ein Kennzeichen dieser gesamten postkolonialen Strömung, dass hier ein klarer Begriff von Antisemitismus im Unterschied zu Kolonialrassismus nicht erarbeitet wird oder nur ganz am Rande mal erwähnt wird.
Ja, danke. Der Begriff Sakralisierung des Holocaust spielt auch in deinem Vortrag eine Rolle. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie funktioniert diese Sakralisierung des Holocaust? Oder auch nicht, wenn du.
Ja, also so wie er gebraucht wird, also sowohl Rothberg gebraucht den ja als auch Dirk Moses, der ja also nach Rothbergs Buch sehr stark in die Öffentlichkeit getreten ist mit seinem Text über die hohe Priester der deutschen Erinnerungskultur und so weiter, über den Katechismus der Deutschen, wie er es nannte. So wie der da verwendet wird, lehne ich den Begriff ab und halte den für einen aggressiven Begriff, der eigentlich eine Konstruktion darstellt und eine Fiktion darstellt. Also einerseits kann man natürlich sagen, es gibt eine verschwindende Minderheit von Holocaust-Forschern, die tatsächlich den Holocaust in die Nähe eines Absoluten rücken, eines der Geschichte entrückten Absoluten, das man nicht verstehen kann, nicht begreifen kann und so weiter. Ansätze davon gibt es zum Beispiel bei Dan Diener, dessen Arbeit ich sehr schätze, aber er hat solche Ansätze, solche Anwandlungen, dass der Holocaust sozusagen so eine Art negativer Gottersatz wird, etwas Unbegreifliches, Absolutes. Das ist aber eine absolute Minderheit der Holocaust-Forscher, die diesen Begriff der Singularität oder Präzedenzlosigkeit des Holocaust verwenden. Die absolute Mehrheit der Holocaust-Forscher hat mit solchen Thesen überhaupt nichts zu tun. Also die sagen, selbstverständlich ist der Holocaust ein geschichtliches Ereignis, muss man aus geschichtlichen Kontexten verstehen. Und man kann ihn auch vergleichen und muss ihn auch vergleichen mit Kolonialverbrechen, selbstverständlich. Erst dann wird ja vielleicht die Spezifik des Holocaust deutlich. Ne? Nochmal zurück zu dieser Sakralisierungsthese. Dieser Sakralisierungsvorwurf ist gar nicht neu. In den 90er Jahren in den USA gab es auch schon mal eine Diskussion über die Singularität des Holocaust in der Genozidforschung. Da waren so die Hauptakteure David Stannard beispielsweise. Stannard spricht von einem religiösen Dogma des Holocaust oder der Singularität des Holocaust. Oder Omri Böhm, der ja auch gerade sehr populär ist in Deutschland, ein antizionistischer jüdischer Autor, spricht von einem mythologischen Holocaust-Messianismus. Und man merkt, dass immer so, so religiöse Metaphern benutzt werden dafür. Und was ist eigentlich der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist in der Regel nicht, dass hier eine berechtigte Kritik an einer, ja, wie soll ich sagen, einer Verunklarung des Holocaust-Begriffs stattfindet. Da geht ja die Mehrheit der Holocaust-Forscher mit und sagt, naja, es ist was Historisches, selbstverständlich, es hat nichts mit etwas Absolutem, Göttlichem zu tun, auch nicht Negativ-Göttlichem, auch nicht Satanischem. Also das ist gar nicht eigentlich der Punkt dieses Begriffs der Sakralisierung, sondern der Punkt ist tatsächlich die Unterstellung, und da wird es schon heikel, die Juden würden sich einen exzeptionellen Opferstatus zusprechen. Die würden sich sozusagen über andere Opfer von Massenverbrechen erheben mit diesem Begriff der Singularität des Holocaust oder der Präzedenzlosigkeit, wie es auch genannt wird, und würden sich mithilfe dieser Behauptung eines exzeptionellen Opferstatus über gegenwärtige menschenrechtliche und völkerrechtliche Standards erheben. Also sie würden sozusagen den Opferstatus im Holocaust benutzen, um vor allen Dingen Gestalt des Staates Israel jetzt sich über menschenrechtliche und völkerrechtliche Standards zu erheben. Also sie benutzen den Holocaust, um privilegiert zu sein. Und dieser Topos des privilegierten Juden, der sich gegen die ganze Menschheit richtet und über alle menschlichen Normen richtet und der sich als exzeptionell und auserwählt in dem Sinne begreift, dass er privilegiert sei, das ist ein ganz klassischer antisemitischer Topos. Und der kommt hier in dieser ganzen Diskussion wieder zum Tragen. Also ob die das jetzt bewusst machen oder nicht, aber es ist schon bezeichnend, dass immer wieder Messianismus, religiöses Dogma, Sakralisierung, hohe Priester, also immer wieder solche Motive da auftauchen. Also es gibt auch noch eine Abwandlung davon. Es gibt die Behauptung beispielsweise von Jürgen Zimmerer, einem ganz populären, ganz einflussreichen postkolonialen Forscher, und Rothberg zusammen in einem Text in der Zeit, es gebe ein Verbot jedes Vergleichs und in Beziehung Setzens von Holocaust und Kolonialverbrechen. Also ein Tabu, sagen sie auch, oder ein Verbot des Vergleichs. Und das ist einfach eine grandiose Falschbehauptung. Also gerade die Vertreter der Singularitätsthese wie Stephen T. Katz, wie Yehuda Bauer, die haben ihr ganzes Forscherleben eigentlich nichts anderes gemacht, als den Holocaust zu vergleichen. Also das erste Hauptwerk von Stephen T. Katz heißt The Holocaust in Historical Context. Und er vergleicht den Holocaust mit allen möglichen Massenverbrechen von der Antike bis zur Gegenwart. Also jetzt das letzte Buch von ihm, über 1000 Seiten in zwei Bänden, da vergleicht er den Holocaust mit der transatlantischen Sklaverei. Es gibt überhaupt kein Verbot des Vergleichs. Es gibt auch noch nicht mal ein Verbot des Gleichsetzens von Holocaust und Kolonialverbrechen, weil das machen ja ganz viele Forscher. Das ist in der Tat so ein, so ein Popanz, der da aufgebaut wird, um sich als widerständig gegen die da oben, gegen so ein vermeintliches Sprechverbot, was de facto nicht existiert, zu stilisieren. Also und insofern würde ich sagen, dieser Begriff der Sakralisierung des Holocaust, wiewohl er wirklich eine marginale Minderheit von einzelnen Forscherinnen und Forschern trifft, ist insgesamt ein Kampfmittel gegen eine bestimmte Form der Deutung des Holocaust und vor allen Dingen gegen die politischen Konsequenzen aus dieser Deutung des Holocaust. Ne, weil es endet immer beim Kampf gegen Israel bei diesen Leuten. Also das ist unisono. Ne, die sind alle anti-israelisch oder antizionistisch jedenfalls. Ne? Und das ist natürlich die Konsequenz. Wenn der Holocaust ein Kolonialverbrechen unter anderen war, wenn der Antisemitismus gar keine besondere Form der Feinderklärung ist, dann ist auch der Staat Israel als eine bestimmte Form des Schutzes der Juden gegen eine besondere Form der Diskriminierung, Verfolgung oder gar Vernichtungsdrohung auch überflüssig. Das ist dann immer wieder die Konsequenz.
Wenn man jetzt diese ganzen Diskurse nicht kennt und jetzt auch nicht weiß, wie diese Leute verortet sind, also ich würde sie ja eher so diesem linksliberalen Spektrum zuordnen, würde ich ja im ersten Moment denken, das erinnert mir einen doch irgendwie so an diesen Historikerstreit, wo es ja auch darum ging, oder wie von Nolte, das ja auch sozusagen dann angegriffen wurde, also diese Singularität oder wie Nazis heute reden von einem Schuldkult, also ne, jetzt mal zugespitzt, oder die AfD, wenn man es halt nicht weiß, dann würde man doch erstmal denken, das kommt irgendwie von rechten oder rechtsradikalen Gruppen, oder?
Ja, der Volker Weiß hat auch in einem Text in der Taz, glaube ich, mal unter anderem darauf hingewiesen, dass es da gewisse Überschneidungen gibt von der neuen Rechten zu zum Beispiel Moses. Moses ist wirklich einer der aggressivsten. Also der ist wirklich agiert da sehr aggressiv auch in seinen Texten und in seinen Beiträgen. Und in der Tat kann man das schon zurückverfolgen bis in die 80er Jahre hinein, auch gerade von links oder aus so nationalen Befreiungsbewegungen, damals hieß es ja noch Dritte Welt oder Trikont-Kontexten, da war das auch, gab es das auch schon. Beispielsweise bei dem Prozess gegen den Nazikriegsverbrecher Klaus Barbie, der hatte ja eine Verteidigertruppe von Leuten aus Afrika, Nordafrika, aus Asien und so weiter, und die haben dann sozusagen so eine Strategie gefahren, zu sagen, naja, okay, klar, das war ein Verbrechen, aber dass der jetzt hier sitzt auf der Anklagebank und nicht die USA oder Israel, liegt einfach nur daran, dass die verloren haben, die Deutschen. Ne? Und der Holocaust, der über Vietnam gebracht wird oder über Palästina gebracht wird oder was auch immer, den müsse man hier gerade auch angreifen. Und in dem Kontext hat Jacques Vergès, einer der Hauptverteidiger von Barbie, auch sowas Ähnliches sinngemäß gesagt wie, na, ihr Deutschen seid die Schlimmsten mit eurem Schuldkomplex gegenüber den Juden, ne, das unterstützt ja letztlich nur Israel und Israels Verbrechen. So, ne. In der Tat gibt es hier Überschneidung, und Moses wurde zum Beispiel auch aus der Sezession gelobt, also von einem Sezessionsautor. Sezession ist diese neurechte Zeitschrift. Das heißt, das Gemeinsame von diesen, in der Tat, die Angriffe auf die Erinnerungskultur Richtung der Holocaust ist ein spezifisches Verbrechen an den Juden, das sich unterscheidet von Kolonialverbrechen. Die gemeinsame Stoßrichtung gibt es zwischen Neurechten und klassischen Linksliberalen inzwischen oder Linken. Der Unterschied ist in der Tat dann aber natürlich, dass diese Linksliberalen oder Linken sagen, naja, wir wollen ja jetzt die Deutschen nicht von ihren Kolonialverbrechen entschulden. Ne? Wir wollen ja gerade darauf hinweisen, dass Herero und Nama ein schlimmes Kolonialverbrechen war. Und darauf wollen wir jetzt den Blick lenken. Während die Neurechten ja eher sagen, naja, alle haben Dreck am Stecken, dann ist es ja nicht mehr so schlimm, was wir Deutschen gemacht haben. Vielleicht ist die Konsequenz auch sozusagen so ein Verschleifen dann auch dieses Gedankens. Ne? Also es kann natürlich ein nicht intendierter Effekt sein, gerade dieser linksliberalen Angriffs auf die Erinnerungskultur, dass letztlich sich die Leute dann doch denken, naja gut, guck dir mal an, was die Amerikaner an Kolonialverbrechen gemacht haben oder die Belgier im Kongo. Und dagegen ist ja jetzt, na gut, der Holocaust ist eins von vielen so. Ne? Aber was also Besonderes im Sinne von einer spezifischen Geschichte ist das ja gar nicht mehr. Das ist zumindest eine mögliche Deutung. Und die kann zu einer Entschuldungsstrategie führen, obwohl ja eigentlich eher eine Beschuldigungsstrategie stattfinden soll. Ne? Also im Sinne von, jetzt guckt euch doch mal eure Kolonialverbrechen an. Ne? Aber also da würde ich sagen, ja, gibt es Überschneidungen, Es gibt aber auch eben Differenzen, aber der Effekt ist identisch, ne? Diese Neurechten sind gegen Israel, sie sind gegen die Betonung, dass von Deutschland ausgehend ein präzedenzloses Verbrechen gemacht wurde. Und diese beiden Positionen teilen die Neurechten und Leute wie Moses und Rothbard und so, ne? Also wie gesagt, Rothbard immer wieder sagt, ey, doch, das ist was Spezifisches. Es gibt sogar mal einen Zeittext mit dem Jürgen Zimmerer, wo plötzlich zwei, drei Punkte kommen, wo er von den singulären Aspekten des Holocaust spricht. Und die sind noch nicht mal falsch. Aber im nächsten Satz hat er die schon wieder vergessen und wettert weiter gegen die Singularitätsthese. Ne? Und da merkt man, das hat wenig eigentlich mit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu tun, sondern es geht um politischen Aktivismus, der daraus kommen soll. Und dieser politische Aktivismus, muss man ganz klar sagen, sieht den Großteil der Jüdinnen und Juden, die spezifische Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht haben, auch mit Antisemitismus seitens migrantischer oder anderer diskriminierter Minderheiten nicht vor. Das ist das zentrale Problem. Also als Jude darf man mitmachen bei diesem antirassistischen Aktivismus, der sich aus diesem postkolonialen, multidirektionalen Erinnerungsbegriff speist. Man darf mitmachen. Aber nur solange man zum Beispiel nicht betont, ja, also es gibt jetzt ein sehr zentrales Problem mit islamistischem oder arabischem Antisemitismus. Wenn man das betont, dann wird man der Rechten zugeordnet. Der Netanjahu-Rechten, der politischen Rechten, das sind immer wieder die Abwehrstrategien. Und dann ist man nicht mehr Teil dieses antirassistischen Aktivismus. Und nochmal, ja, die absolute Mehrheit der Jüdinnen und Juden in der Welt ist prozionistisch und damit sind die schon raus aus dieser gemeinsamen Erinnerungskultur. Man muss auch sich klar machen, bei all diesen so inklusiv und diversity-orientierten Begrifflichkeiten, die auch bei Rothberg benutzt werden, ist es doch ein sehr aggressives Unternehmen, die jüdische Erfahrung mit Antisemitismus kleinzureden, wegzureden, oder ja, zumindest unter einen allgemeinen Antirassismus zu subsumieren, damit es nicht mehr kenntlich wird, die Spezifik. Also man merkt, dass da geht es nicht nur um Holocaust-Erinnerungen, um irgendeine museale Geschichte oder so. Es geht darum, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Die Konsequenz ist in der Tat dieser Aktivismus, der die Spezifik nicht nur des Holocaust verschleift, sondern eben auch der antisemitischen Feinderklärung verschleift und ja.
Genau, es ging mir auch eigentlich nicht um so eine Gleichsetzung jetzt von Linksliberalen und irgendwelchen faschistischen Kräften. Als du jetzt gerade diesen Artikel erwähntest oder so, ich hatte es, glaube ich, in der Zeit mal gelesen mit Jürgen Zimmerer und Husberg, ist das dann, finde ich, vielleicht auch einfach an ein deutsches Publikum gerichtet, wenn man dann auf einmal von der Singularität spricht? Also ist es sozusagen vielleicht einfach zielgruppenspezifisch dann strategisch formuliert? Also wäre jetzt einfach mal so eine Vermutung.
Das kann ich natürlich, das ist möglich, das kann ich natürlich nicht sagen. Ne? Aber das Eklatante ist doch, dass der Rothberg ein ganzes Buch schreibt und ja eigentlich sein ganzes Leben diesem Kampf gegen die Singularitätsthese gewidmet hat. Und dann kommt plötzlich in so einem Text, ne? Also man merkt auch dem Text sehr stark an, die können einfach die Ergebnisse der geschichtswissenschaftlichen Forschung nicht wegleugnen. Und dann müssen sie Zugeständnisse machen und die werden dann aber im gleichen Moment wieder zurückgenommen oder keine Konsequenzen draus gezogen. Das ist wirklich an diesem Text aus der Zeit wirklich sehr eklatant. Oder eine andere Strategie ist, Dinge zu behaupten, die niemand in der Holocaust-Forschung bestreitet. Dann nehmen wir mal ein Beispiel, ich glaube, das ist auch in diesem Zeittext drin, aber auch in vielen anderen Kontexten aus dem postkolonialen Holocaust-Forschungskontext. Zu sagen, naja, also der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion war ja doch eindeutig ein Kontext und Ermöglichungsraum des Holocaust. Ich kenne keinen einzigen Forscher, der das jemals bestritten hat. Ne? Also niemand hat ja behauptet, Hitler und die Deutschen waren Antisemiten und hätten aus dem Stand heraus dann den Holocaust realisiert. Ne? Das war natürlich ein Prozess einer kumulativen Radikalisierung, der aber immer angeleitet war vom Vernichtungsantisemitismus. Also immer die radikalstmögliche Form der nächsten Stufe hat man gewählt. Und selbstverständlich war dieser Vernichtungskrieg im Osten ein Ermöglichungsraum, aber er ist nicht identisch mit dem Holocaust. Ne? Also Vernichtungskrieg kann ja Verschiedenes heißen. Und Vernichtungskrieg im Osten heißt zunächst einmal ein antislawisch, rassistisch, antikommunistischer Krieg, der die gesamte Kultur und die Staatsordnung sowohl Polens als auch der Sowjetunion zerstören soll. Und heißt auch, dass zum Beispiel also nach den Wehrmachtsplänen 30 bis 40 Millionen Sowjetbürger verhungern sollten. Einfach weil die Wehrmacht sich aus dem jeweiligen Land plündernd sozusagen bediente, um den Blitzkrieg schnell führen zu können. Heißt aber nicht Projekt der Totalvernichtung aller sogenannten Slawinnen und Slawen, sondern was gemacht werden sollte, die sogenannte Intelligenzia, Pfarrer, kommunistische Funktionäre, Intellektuelle, die sollten ermordet werden, aber die Slawen selbst sollten dann als Sklaven für die deutsche Herrenrasse im Osten dienen. Also es gab keine Totalvernichtungsintention gegenüber Slawen. Dennoch kann man das Vernichtungskrieg nennen, weil hier eben zig Millionen Tote einkalkuliert waren und weil hier eine ganze Kultur oder Staatsform zerstört werden sollte. Das ist ja auch gerade mit der Ukraine und Putin heute wieder immer die Frage, warum, was heißt das Vernichtungskrieg, ne? Und das kann ja Unterschiedliches heißen. Der Holocaust in diesem Kontext realisiert war aber was anderes. Das war der Versuch der totalen, globalen und erlösungsantisemitisch motivierten Vernichtung aller als Jüdinnen und Juden identifizierter Menschen, ne? Und der Punkt ist nochmal in diesem Zusammenhang, also wie gesagt, das leugnet niemand, dass das der, also dieses, das dann so auf Banalitäten umgeschwenkt wird, zeigt, dass man hier Rückzugsgefechte führt. Ne? Man kommt mit einer großen These raus, Zimmerer ist ja schon 2005 mit diesen Sachen rausgekommen und Birte Kundrus hat das wirklich schon in Grund und Boden kritisiert in den Texten in den Jahren. Das kommt alles jetzt nochmal neu. Da kommt man erst mit einer steilen These raus und dann führt man Rückzugsgefecht und dann endet man bei einer These, die eigentlich keiner bestreitet. So. Es gibt aber auch radikalere Varianten dann davon, auch bei Zimmerer selbst übrigens, aber radikalere Varianten, die dann sagen, naja, ohne den, also der, das seien dann Bloodlands gewesen, ne, wie Timothy Snyder meint. Ne? Also nur in diesem geografischen, zeitspezifischen Kontext des gegenseitigen Hochschaukelns von stalinistischen und nationalsozialistischen Genoziden sei überhaupt der Holocaust möglich gewesen. Und da muss man sagen, da wird dann schon wieder versucht, auch die Spezifik der Feinderklärung wieder zu verschleifen. Es ist so, dass die Nazis haben auch, wenn sie die Länder Nordafrikas und Palästina erobert hätten, hätten auch dort einen Holocaust realisiert. Also Amin el-Husseini, der Führer der palästinensischen Nationalbewegung, der Anfang der 40er Jahre in Berlin im Exil war, der hätte Gewehr bei Fuß gestanden, um das zu realisieren. Und ganz interessant zum Beispiel, also Eichmann und das Reichssicherheitshauptamt haben die wenigen übrig gebliebenen Juden da in Deutschland Anfang der 40er Jahre, haben denen angeordnet, ihnen Informationen über jüdische Gemeinden weltweit zu geben. Die wollten wissen, wie viele Juden in jeder Stadt Amerikas leben, bis hin, wie viele Juden in der Negev-Wüste wohnen. Also die haben sich, also Eichmann wollte eben wissen, wie viele Juden wohnen in Amerika und in der Negev-Wüste. Und das zeigt, es geht um die globale Vernichtung aller Juden. Also natürlich war denen klar, dass sie nicht als nächstes in den USA einmarschieren werden, aber sie wollten sich schon mal informieren. Und das hat also nicht nur was mit jetzt so in diesem Bloodlands-Kontext von Vernichtungskrieg im Osten und diesem wechselseitigen Hochschaukeln zu tun. Apropos wechselseitiges Hochschaukeln, das kommt dieser Nolte-These, obwohl Snyder das nicht so sagt, aber es kommt dieser Nolte-These dann doch schon sehr nahe, dass die Nazis im Holocaust ja nur reagiert hätten auf den Gulag. Das war ja die These von Ernst Nolte. Das sagt Snyder auf keinen Fall so, aber so diese These vom sich Hochschaukeln der Genozide hat schon so Momente davon, also nicht nur bei Snyder, wie gesagt, den würde ich jetzt nicht so gleichsetzen damit, aber das kann in die Richtung gehen. Und dann wird aus dieser banalen These, dass der Vernichtungskrieg im Osten Ermöglichungsraum des Holocaust war, plötzlich so ein Diffundieren des Holocaust in so einem allgemeinen Genozidgeschehen. Und das funktioniert immer mit der Methode, dass man die spezifisch antisemitische Feinderklärung vom Holocaust abtrennt. Das ist wirklich extrem weit verbreitet. gerade diesen postkolonialen Kontext, aber auch schon auch unabhängig davon. Und das würde ich bestreiten. Also es war der Antisemitismus, der jeweils die Radikalisierungsorientierung gegeben hat, ne? Und nicht irgendeine Bürokratie, die da konkurriert hat miteinander um Hitlers Gunst, ne? Das war ein Faktor, der das radikalisiert und verschnellert hat, also eine schnellere Geschichte daraus gemacht hat. Aber das ist nicht die Zielorientierung gewesen. Die war immer der Antisemitismus. Und das muss man immer wieder stark herausarbeiten.
Es fiel vorhin schon mal der Begriff Katechismus der Deutschen. Das spielt an auf darauf, dass es spezifisch deutsche Erfahrungen gäbe, die diese behauptete Sakralisierung des Holocaust dem Vorschub leisten. Kannst du dazu, was dieser sogenannte Katechismus der Deutschen ist, kannst du dazu noch kurz etwas sagen?
Ja, das bezieht sich ja auf diesen Text von Dirk Moses, ne, der Katechismus der Deutschen. Ich will das aber jetzt mal von Moses ein bisschen abtrennen, weil der ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist eine ganz, ganz weit verbreitete Attitüde in diesem postkolonialen Kontext zu sagen, okay, also ihr Deutschen, ihr habt sozusagen jetzt mit dem Begriff der Singularität des Holocaust und mit eurer besonderen Verantwortung gegenüber Israel, ihr habt so einen kulturspezifisch oder nationalspezifischen, ich sag's mal, Knacks, ja. Das können wir so ein bisschen verstehen, ne? Aber wir, Amerikaner, Australier, wer auch immer, Briten, das muss uns ja nicht interessieren, ne? Was ihr jetzt, weil ihr die Täternation wart, habt ihr sozusagen diesen Knacks. Das kann man vielleicht verstehen, aber es ist trotzdem der Sache nicht angemessen. Letztlich läuft es darauf hinaus. Und es läuft natürlich darauf hinaus, dass behauptet wird, wie Moses meint, dass englische, israelische, ich weiß nicht noch, amerikanische und deutsche Eliten so eine Art Gedenken verordnet hätten, ne? Das auch geopolitisch irgendwie eine Rolle spielt und was auch immer. Und da muss ich nur sagen, also ich habe jetzt so seit den 90er Jahren, also ab meinem Studium angefangen, mich damit zu beschäftigen und muss sagen, also das war immer etwas, was man gegen den Konsens in Deutschland erstmal erkämpfen musste, dass das ein singuläres Verbrechen ist, der Holocaust. Und es war vor allen Dingen auch immer so, dass es überhaupt kein Problem war, zugleich Antirassist zu sein und die Spezifik des Holocaust zu betonen. Das wird erst jetzt durch diese aggressiven postkolonialen Angriffe von Rothbard, von Moses und Co. auseinanderdividiert letztlich. Aber nochmal zurück zu dieser deutschen Erfahrung. Auch das stimmt natürlich nicht wirklich, weil wenn man sich anguckt, wer sind denn die Hauptvertreter der Singularitätsthese, dann ist das zum Beispiel Stephen T. Katz aus den USA, dann ist es Saul Friedländer aus Israel oder Yehuda Bauer aus Israel. Und ich glaube, die Erforschung der Präzedenzlosigkeit des Holocaust ist national unspezifisch. Das kann man als Geschichtswissenschaftlerin, Geschichtswissenschaftler herausfinden. Und das ist kein deutscher Katechismus, der da verordnet wird oder wo hohe Priester über irgendwas wachen. Das hat ja schon verschwörungstheoretische Momente, dieses hohe Priestertum. Ne? Also unter dem Motto, na, da sind Leute, die wachen darüber, dass man nichts Falsches sagt. Und hier ist wieder der Punkt, nein, das gibt es nicht. Es ist ja im Gegenteil so, dass die Mehrheit der großen, seriösen deutschen Tageszeitungen, überregionalen, dass man dort problemlos die Spezifik des Holocaust negieren kann, dass man problemlos Israel angreifen kann. Das machen die allenthalben. Also wenn Achille Mbembe eine ganze Seite da haben will in der Zeit, kriegt er die. Ne? Oder wenn hier Rothberg und Zimmerer eine ganze Seite in der Zeit haben wollen, kriegen die natürlich, weil das Stars sind. So, ne? Es ist nicht so, dass das irgendwelche Untergrundkämpfer gegen irgendeinen Konsens wären. Ne? Also die extremste Variante ist natürlich, wenn dann behauptet wird, hier der Zentralrat der Juden würde die Gefühle der Deutschen verwalten in Bezug auf den Holocaust, ne, wie Avraham Burg meinte, ne, der Teilnehmer dieser Hijacking Memory Konferenz, die vom Zentrum für Antisemitismusforschung organisiert wurde. Das ist wirklich eine krasse Verschwörungstheorie. Also insofern würde ich auch sagen, klar, es gibt eine spezifisch deutsche Erfahrung, weil Deutschland die Täternation ist, ganz klar. Ne? Auch wenn der Holocaust von vielen Kollaborateuren in Europa mit sozusagen betrieben wurde, aber ohne die Deutschen und die Nationalsozialisten hätte es natürlich nicht gegeben. Aber diese kulturrelativistische Reduzierung dann auf eine deutsche Erfahrung und die Deutschen haben den Knacks mit Israel, das würde ich ablehnen, weil es eine universelle Konsequenz ist aus dem Holocaust. Und eben eine, entweder ist der präzedenzlos oder er ist es nicht. Das ist eine wissenschaftliche Frage und es ist keine Frage, ob ich Deutscher bin oder Israeli oder Australier oder so. Ne?
Du hast es ja gerade auch schon in deinen Antworten so ein bisschen anklingen lassen, dass viele postkoloniale Theoretiker, Theoretikerinnen ja eine Obsession im negativen Sinne haben für den Staat Israel. Wo rührt das her? Also was wäre da so deine Erklärung für?
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein großes, ein weites Feld. Auf der einen Seite muss man sagen, dass die marxistisch-leninistische Ostblock-Linke seit circa 1949/50 schon antizionistisch war. Und das war wirklich verordnet auch. Ne? Also das war ganz klar, da konnte man nicht einfach von der Linie abweichen. Also insofern ist es im Ostblock sowieso schon eine klassische Tradition, anti-israelisch zu sein. Das gab es in der KPD der Weimarer Republik zum Beispiel auch schon in den 20er Jahren. So ein Antizionismus, der eigentlich antisemitisch war. Das heißt, das ist gar nichts Besonderes. Und dann ist der klassische Anti-Imperialismus dann spätestens seit dem Sechstagekrieg 1967, wo Israel ja dann Westjordanland und Gazastreifen besetzt hat oder wie auch immer man es deuten will, auf jeden Fall dort erobert hat, sehr weit verbreitet, auch in der deutschen Linken. Davor war das in der deutschen Linken eher noch nicht so der Fall. Das heißt, es geht viel weiter in die Vergangenheit. Das ist nun nicht nur eine Frage der postkolonialen Theorie, die man ja erst so seit dem Ende der 70er verorten kann, dass die sich so allmählich entwickelt, sondern es ist eher eine Frage eines linken Antiimperialismus. Und was jetzt postkoloniale Theoretiker zentral betrifft, etwa Zaid zum Beispiel, so der Nestor der Postkolonialen mit Orientalismus, war auch schon radikaler Antizionist. Und was steckt dahinter? Also sozusagen die einfachste Erklärung ist erstmal zu sagen, die neben Israel als Kolonialstaat war. Und wenn man antikolonial oder postkolonial argumentiert, dann ist es natürlich ein Gegner oder ein Feind. Ne? Und das zentrale Problem ist einfach, dass diese Behauptung, Israel sei ein Kolonialstaat oder heutzutage ein White Colonial Settler State, ne, also weißer kolonialer Siedlerstaat oder siedlerkolonialer Staat, auf einer grandiosen, ich sag's mal euphemistisch, Vereinfachung der Geschichte des zionistisch-arabischen Konflikts beruht. Ne. Also wenn man sich anguckt, was in diesen Texten immer wieder ausgeblendet wird, das ist doch schon Legion. Ne? Also was wird ausgeblendet? Es wird die doppelte Indigenität ausgeblendet. Es haben immer Juden in Palästina gelebt, selbst nach der Diaspora. Juden und Araber, nachdem die Araber Palästina erobert hatten, waren immer Juden und Araber in Palästina als Bevölkerung. Also doppelte Indigenität wird ausgeblendet. Es wird gesagt, naja, das sind halt weiße Europäer, die dahin gekommen sind und den Arabern das Land weggenommen haben. Ein zweiter Punkt, das Land weggenommen haben, was in der Regel erstmal nicht stimmt. Was gemacht wurde, war, das Land gekauft wurde von arabischen Großgrundbesitzern und dieses Land nicht einfach gestohlen wurde. Was natürlich passiert ist, ist, dass dann die arabischen Pächter, die auf diesem Land gelebt haben, die wurden dann abgefunden und wenn die nicht gehen wollten, wurden die tatsächlich vertrieben. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes als, hier kommen weiße Siedler und rauben denen das Land, ja. Was ignoriert wurde, war, dass ca. 65% des Landes, das dann später Israel war, überhaupt niemandem gehört hat. Also es war kein Privateigentum von Arabern, das gehörte auch keinem arabischen Staat davor, sondern es war osmanisches öffentliches Land und wurde dann Israel zugeschlagen, vor allen Dingen die ganze Negev-Wüste zum Beispiel. Was ausgeblendet wird, ist der aggressive, ethnozentrische und teilweise auch schon islamistische und antisemitische Nationalismus der palästinensischen Nationalbewegung von Anfang an. Also es gab auch moderatere Kräfte in den 20er Jahren, die wurden aber in diesem sogenannten arabischen Aufstand 1936 bis 1939 von dem Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, den ich schon mal erwähnt habe gerade, als Hitler-Kollaborateur, platt gemacht. Also die Opposition, die wurde da platt gemacht, die innerarabische. Und seitdem hat sich immer die radikalste Variante durchgesetzt. Und die radikalste Variante von Husseini war, Juden dürfen höchstens als Dhimmis, als Menschen zweiter Klasse in Israel leben oder als eine kleine Minderheit, aber einen jüdischen Staat auf islamischem Territorium, der wird nicht akzeptiert. Kein Zentimeter arabisch-islamischen Landes da von Juden, von ehemaligen Dhimmis, also diesen Menschen zweiter Klasse, diesen diskriminierten Minderheiten in den islamischen Staaten, regiert werden. Auch das wird ausgeblendet. Ne? Während auf der zionistischen Seite bei allen auch fantasievollen Groß-Israel-Ideen, die es da gab, immer wieder eine Kompromissbereitschaft da war. Ne? Also um es kurz zu machen, was ausgeblendet wird, ist immer die andere Seite. Man sieht nur die israelische, nur die zionistische Seite, man sieht nur die Aktionen der Seite der angeblich westlichen Juden, die dorthin kommen. Was übrigens auch nicht stimmt, weil Hunderttausende aus den arabischen Ländern nach 1940 vertriebene Jüdinnen und Juden nach Israel eingewandert sind. Die sogenannte jüdische Nakba, das wird auch komplett ausgeblendet. Das waren jetzt keine Europäer, ne, sondern People of Color, muss man sagen. All das wird ausgeblendet und dann erscheint Israel sozusagen als so ein dämonischer Kolonialstaat. Und es wird eigentlich auch eher immer schlimmer, dass sozusagen nur die Aktionen Israels, wie kritikwürdig die auch immer sein mögen, wahrgenommen werden und die andere Seite nicht wahrgenommen wird. Die palästinensische Seite, die arabische Seite nicht wahrgenommen wird. Und so, ob das jetzt die Obsession erklärt oder ist, ob es die Folge dieser Obsession ist oder ob es die Grundlage dieser Obsession ist, dieses Denken, es ist auf jeden Fall, erscheint Israel sozusagen völlig einseitig in dieser Erzählung und die Aktionen der arabischen Seite, der islamischen Seite oder der palästinensischen Seite werden komplett ausgeblendet und dann erscheint es diesen Leuten, die da auch ganz oft Aktivisten sind, im BDS-Umfeld vor allen Dingen, erscheint es vollkommen selbstverständlich zu sagen, Israel muss weg. Na, das ist Konsens, auch unter den meisten postkolonialen Theoretikern und Theoretikern. Israel als jüdischer Staat muss demontiert werden. Ne? Und also das ist die Kurzversion sozusagen. Ne? Also Kolonialstaat und dass es als Kolonialstaat erscheint und zwar nur als Kolonialstaat erscheint. Wie gesagt, man kann einzelne Punkte durchaus vielleicht als Kolonialismus deuten, aber man muss immer die ganze Geschichte erzählen. Und wenn man die ganze Geschichte erzählt, die Jüdinnen und Juden werden Nationalisten aufgrund der verweigerten Emanzipation in Europa, aber auch im arabischen Raum wohlgemerkt. Es wird ja immer so getan, was haben wir Araber mit euch Europäern zu tun? Ihr habt uns die Juden hierher geschickt, weil ihr die diskriminiert habt. Sorry, nein, die Araber haben die Juden auch diskriminiert. Ja? Also es gab keine gleichen Rechte für Juden in den arabisch-islamischen Ländern über ein Jahrtausend lang. So, ne? Das heißt, diese Geschichte ist nicht nur eine europäische und es ist vor allen Dingen nicht nur eine Kolonialgeschichte, sondern man muss den gesamten Kontext erzählen. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt schon merkt, weil ich schon die ganze Zeit rede, nur auf diese eine Frage, man braucht einen unglaublich langen Atem, um diese Geschichte zu erzählen und einzurahmen, damit was von dieser Dämonisierung Israels zurückgenommen wird, die dort herrscht. Aber man hat ganz oft bei diesen Leuten wirklich einseitige, mit Auslassungen arbeitende Texte und Darstellungen und dann eben auch krasse Dämonisierung. Ne? Also Patrick Wolfe, einer der wirklich prominentesten Vertreter dieser Colonial Settler Studies, der sagt zum Beispiel ja, dass Israel das Westjordanland in eine Art Warschauer Ghetto verwandelt hätte. Ne? Also immer wieder die Nazi Vergleiche. Ramon Gross-Vogel, ein Professor für Ethnic Studies in Berkeley, spricht vom Hitlerism der Israelis. Ne? Also das sind schon wirklich krasse Geschütze, die da auffahren. Und ob es daraus resultiert, weiß ich nicht. Oder ob da ein genuin antisemitischer Gedanke dahinter steckt, kann natürlich auch sein. Aber zumindest ist dieser Kolonialismus Israel, inzwischen auch Apartheid-Vorwurf, der wird auch so oft wiederholt, dass er sich irgendwann in den Köpfen festsetzt, glaube ich. Und dann wird Israel sozusagen zum lebendigen Archaismus. Ne? Vor unseren Augen haben wir einen Kolonialstaat, das gegen das wir am meisten kämpfen. Und jetzt wird dann Israel zum zentralen Feind schlechthin. Es gibt vielleicht auch noch andere Strömungen, die man betrachten muss, die genuin in so einen Antisemitismus reinführen. Aber das wäre erstmal die kurze Antwort.
Ja, so wie du es sagst, das ist doch schon erstaunlich, dass auch, wenn man sich vor allen Dingen auch den angelsächsischen Raum anguckt, also Großbritannien, USA, ist es ja doch hegemonial, Israel als kolonialen Apartheidsstaat irgendwie zu deklarieren. Ein anderer Punkt, der mir so aufgefallen ist, ist, dass viele in den Postcolonial Studies ja scheinbar eigentlich nicht unbedingt, natürlich gibt es das auch, aber nicht unbedingt Historiker sind, sondern dass es Literaturwissenschaftler sind. Also Michael Roosberg ist da beispielsweise jemand, der da reinfällt, der da recht prominent ist. Kannst du dazu was sagen, zum Einfluss von den Literatur- und Sprachwissenschaften?
Ja, genau, inzwischen hat sich das, inzwischen gibt es auch viele Historikerinnen und Historiker, also gerade diese Genozidforschung, da sind natürlich auch viele Historiker dabei, aber in der Tat, es ist erstmal ein sehr starkes literaturwissenschaftliches Phänomen. Edward Said war ja auch Literaturwissenschaftler, also der Mitbegründer dieser Postcolonial Studies. Rothbard ist Literaturwissenschaftler, viele, viele andere. Und ob das jetzt erstmal nur zufällig ist, weiß ich nicht, aber wenn man sich Said anguckt, dann ist ja sein Buch Orientalismus untersucht ja Texte von sogenannten Orientalisten, also dieser Orientwissenschaft, vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert, aber auch in anderen Epochen. Und das ist so eine Art Diskursanalyse erstmal von Texten. Und da wird das Sprechen westlicher Forscher über den Orient untersucht. Und an dieser Stelle hat man schon eine gewisse problematische Erbschaft dieses Beginns der Postcolonial Studies. Nämlich, was gemacht wird, ist, man guckt sich das Reden des Westens oder westlicher Forscher über den Orient an. Und Saids These ist ja, die konstruieren eigentlich ein Bild des Orients, den es so gar nicht gibt. Ne? Also das sogenannte Othering, wie es dann später genannt wurde. Also der Westen konstruiert den Orient als primitiv, statisch, patriarchal und was auch immer und deswegen herrschaftsbedürftig. Deswegen bedarf er sozusagen der Orient der westlich-kolonialen Herrschaft als Entwicklung zum Fortschritt. So, ne? Das ist die Grundthese von Orientalismus und weil nur das Reden des Westens betrachtet wird und eben nur Texte betrachtet werden und nicht die Realgeschichte betrachtet wird, gibt es einen großen blinden Fleck, nämlich das, was im Orient wirklich existiert, was dort gemacht wurde, welche Akteure es dort gab. Ne? Die tauchen bei Said in dem Orientalismusbuch kaum auf. Ne? Also Osmanisches Reich, das große imperiale Islamische Reich bis 1918, wird irgend so im Halbsatz mal erwähnt. Ne? Aber dass die eigene Akteure sind, dass die auch ja auch durchaus eine Bedrohung für europäische Staaten waren und für die christlichen Staaten, wie umgekehrt natürlich auch. Das wird alles sozusagen unter diese eine, wir gucken uns das Sprechen des Westens über den Orient an, der konstruiert den Orient, der Orient ist eine Fiktion des Westens, um den Orient dann zu beherrschen. Diese These, und die scheint mir sehr stark was mit dieser literaturwissenschaftlichen Fokussierung zu tun zu haben, dass eben nur das Reden betrachtet wird, dass nur Texte betrachtet werden und nicht die realgeschichtlichen Zusammenhänge, die ja dann zum Beispiel, ja, also die ja dann eben eine komplexere Geschichte erzählen würden. Ne? Also das wäre jetzt meine Erklärung, also warum das da so eine große Rolle spielt. Rothberg ist nochmal ein anderer Fall. Bei dem ist es ja auch ganz interessant, je nachdem, wie er kritisiert wird, ändert er seine Position. Ne? Also wenn er kritisiert wird dafür zu sagen, naja, also deine Darstellung des Holocaust relativiert den Holocaust und ebnet ihn ein in Kolonialverbrechen, dann sagt er, ich gucke mir doch gar nicht die Realgeschichte an, sondern nur die Erinnerung gucke ich mir an. Also Kunstwerke, Texte, die Leute, literarische Texte, aber auch wissenschaftliche Texte, die gucke ich mir an, aber doch nicht die Realgeschichte. Und auf der anderen Seite macht er das aber doch selbstverständlich auch. Ne? Also es gibt ein ganzes Kapitel zu Hannah Arendt zum Beispiel, wo es auch um die realen Identitäten von Holocaust und Kolonialverbrechen geht. Ne? Aber es geht erstmal um das Erinnern an den Holocaust und so. Und die untersuchen diese Geschichten. Dass aber das Erinnern an ein Geschehnis und die Frage, können wir das verflechten, das ist ja multidirektionale Erinnerung, können wir das verflechten, damit gemeinsame Empathie entsteht, gegenseitige Empathie? Dem liegt ja aber auch die Frage zugrunde, sind diese Geschichten wirklich verflochten oder ist das nur eine Fantasie? Und da gibt es sogar eine Stelle in dem Buch, wo er mal sagt, ja, wir müssen die empirische Forschung so hintanstellen. Es geht darum, dass Erinnerung produktiv sein soll. Und Was soll sie produzieren? Sie soll antirassistischen Aktivismus produzieren. Und da haben wir so eine Stelle, das hält er natürlich nicht konsequent durch, da haben wir so eine Stelle, wo eigentlich gesagt wird, Leute, es ist eigentlich egal, was die historische Forschung sagt. Uns geht es darum, für die Sache des Guten zu streiten und so ein Bündnis herzustellen. Gegen hegemoniales Bündnis, gegen White Supremacy, westliche Dominanzkultur oder wie auch immer das genannt wird. Und das hat alles, was mit dieser Fokussierung auf Diskurse, auf Erinnerung zu tun. Aber wie gesagt, das halten die nicht konsequent durch. Ich kann nicht über Holocaust-Erinnerung sprechen, ohne auch nur ein rudimentäres Verständnis von dem zu haben, was das sein soll. Das liefert der Rothberg durchaus mit und das sind auch mit die problematischen Stellen im Buch.
Wenn man sich das nochmal historisch anschaut, gibt es ja Genozide wie gegen die Herero und Nama seitens des Deutschen Kaiserreiches, die ja einherging mit so einer Herrenmenschen-Mentalität, einem übersteigerten Nationalismus. Da ließen sich ja sicherlich historische Verbindungen oder Dinge, die sich weitergetragen haben, bis in den NS irgendwie rekonstruieren. Trotzdem gibt es da ja doch nochmal diesen ganz klaren Unterschied zwischen diesen Ideologien und diesem Vernichtungsantisemitismus. Könntest du das nochmal vielleicht abschließend erläutern?
Ja, also du hast die Frage ja schon eigentlich fast selber beantwortet. Also klar, auch hier wieder so ein Punkt. Ich frage mich, also klar, also dass man das überhaupt erstmal ins Zentrum rückt und sagt, hier dieser deutsche Genozid, an Herero und Nama, das müssen wir mehr thematisieren und mehr erforschen. Das war ja Anfang der 2000er Jahre, diese Diskussion, die da stattgefunden hat, zwischen Jürgen Zimmerer und Birte Kundrus vor allen Dingen. Das ist ja vollkommen legitim auch, ne? Also da sehe ich auch überhaupt gar kein Problem. Auch was du sagtest, selbstverständlich gibt es da gemeinsame Motive, ne? Also es ist ja nicht so, dass der Nationalsozialismus etwas komplett anderes war als das Deutsche Kaiserreich. Du hast es genannt, so ein Radikalnationalismus, der ja dann sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch in einem klaren Faschismus, der sich auch gegen den Kaiser durchaus richten konnte, verändert hat. Und eben Herrenmenschen, rassistische Herrenmenschen-Mentalität. Da gibt es natürlich Analogien und Parallelen beispielsweise zum antislawischen Rassismus der Nationalsozialisten, der ja viel relevanter war, weil jetzt in Afrika haben die Nazis da nicht so, also in Nordafrika haben sie zwar gekämpft, aber das war jetzt nicht so der zentrale Ort. Ne? Also auch der Lebensraum im Osten war ja erstmal die zentrale Fiktion der Nazis. Und insofern ist dieser antislawische Rassismus, ist ja dann, hat gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Die Slawen gelten als sogenannte Untermenschen, primitiv, die besorgen das Land nicht ordentlich, das müssen die Deutschen machen. Und die sind allenfalls dazu da, als Sklaven zu dienen. So. Also so eine Haltung ist in der Tat ja durchaus ähnlich. Auch dieses Besiedlungsmotiv und so weiter ist ähnlich. Und du hast es ja schon erwähnt, aber trotz dieses Völkermords an den Herero und Nama und trotz, dass es ja auch Lager gegeben hat, die man von mir aus auch Konzentrationslager nennen kann, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das nicht Vernichtungslager heißt notwendigerweise, in diesen Lagern gab es auch viele Tote, aber es gab keine systematische Vernichtungspraxis dort. Ne? Der Jonas Kreinbaum, ein junger Historiker, hat das in den letzten 10 Jahren ausführlich analysiert und hat in mehreren Texten ganz klar gezeigt, also dass die Vernichtungslager der Nazis wirklich nichts zu tun hatten mit diesen Lagern des Deutschen Kaiserreichs da. Also die Differenzen muss man sich klar machen und also das ist erstmal auch ein Punkt und das muss man sich dann auch nochmal in Bezug auf die Slawen klar machen, das habe ich ja gerade auch erwähnt, ne, dass da das Ziel nicht die totale Vernichtung war. Und dann sehe ich eigentlich auch erstmal keinen großen Streitpunkt, ne, weil es ist doch auch vollkommen legitim und richtig, diese Kolonialverbrechen zu thematisieren. Aber das extrem Aggressive dieser gegenwärtigen Debatte ist, dass es immer gegen die Holocaust-Erinnerung geht als erstes. Ne. Dass ein extremer Opferneid eigentlich auch vorkommt. Also nur noch ein Beispiel zu nennen, das hat jetzt mit Herero und Nama direkt nichts zu tun, aber indirekt Natasha Kelly, so eine POC, schwarze Aktivistin, hat zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, 27.01., ich glaube bei Twitter, so ein Tweet abgesetzt, African Holocaust, irgendwie Gedenken an den African Holocaust. Und das ist genau die Konsequenz dieses Ganzen, obwohl es obwohl Rothbard das nicht zugestehen würde, die Konsequenz dieses ganzen multidirektionalen Erinnerungsansatzes, dass alle sozusagen ihren Holocaust bekommen. Und das ist einfach schlichtweg Geschichtskletterung. So, ne? Also die transatlantische Sklaverei, die Massaker der Belgier im Kongo, der Völkermord an den Herero und Nama waren alles schlimme Verbrechen und rassistisch motivierte Verbrechen. Aber es war keine globale und totale Vernichtungsintention dahinter. Und diese Differenz wird eingeschliffen, wenn alle ihren Holocaust bekommen. Ne? Übrigens auch bezeichnend war, dann wurde die natürlich kritisiert dafür, wie sie darauf reagierte und sagte, ah ja, Leute, die Angehörige der Täternation sind, wollen mir jetzt sagen, also so indirekt, also ich habe es noch indirekt im Kopf, wollen mir jetzt sagen, ne, wie ich die Erinnerung oder welche Erinnerung ich haben soll. Ne? Also hier wird dann auch gar kein Argument genannt, sondern wie so ein Sprechort-Ding. Ne? Aber gut, also das fiel mir nur ein mit diesem Gleichsetzen, ne, und Völkermord. Also die Differenzen sind völlig eindeutig. Und jetzt stellt sich die Frage, warum da so drauf rumgeritten wird, auch von dem Zimmerer zum Beispiel so drauf rumgeritten wird, kausale Zusammenhänge zwischen dem sogenannten Ostfeldzug und dem Völkermord an den Herero und Nama sind schwer zu rekonstruieren. Auch personelle Zusammenhänge sind relativ dünn. Ne, das wurde alles schon längst beforscht. Aber richtig ist natürlich, ja, es gibt so eine koloniale Attitüde, es gibt dieses, die sind geborene Sklaven, wir sind die geborenen Herren, das hat niemand geleugnet. Aber das gerade auf den Holocaust zu übertragen oder wie Zimmerer oder Moses das machen, dann auch noch den Antisemitismus als koloniale oder antikoloniale Ideologie zu deuten, das geht doch einen Schritt zu weit. Ne? Also es wäre viel gewonnen, wenn diese postkolonialen Forscher, Genozidforscher, nicht ihren Anti-Holocaust-Affekt hätten. Aber ich möchte es nochmal sagen, der Punkt ist, das ist nicht nur ein wissenschaftlicher Diskurs, es ist ein politischer Diskurs. Also es geht hier um aktivistische Positionen, es geht hier um eine Anti-Israel-Bias und der steckt sehr stark dahinter. Der erklärt diese extrem aggressive Geschichte. Du hattest es vorhin erwähnt, dass in den USA, Großbritannien das schon Konsens ist, zumindest unter Linken und inzwischen auch teilweise leider unter Linksliberalen, in den USA noch nicht so ganz, aber die Tendenz gibt es schon, dass Israel als Kolonialstaat da denunziert wird und diffamiert wird. Und das ist in der Tat eine Tendenz, die sehr besorgniserregend ist, finde ich. Gerade weil postkoloniale Studien ja auch an die Unis kommen und so. Und vielleicht noch mal Herero und Nama, das war sozusagen diese Geschichte, an der das 2005 ungefähr diese Diskussion sich entzündete in Deutschland. In den USA gab es die Diskussion Mitte der 90er Jahre mit diesem Begriff African Holocaust oder Black Holocaust und American Holocaust. Ne? Und es ging nie ab ohne solche Termini wie Hohepriester, Auserwähltheitsfiktion des jüdischen Volkes, oder ähnliche Sachen rauszuhauen, ne, was Ward Churchill und Co. so sinngemäß gemacht haben. Und ja, das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und die finde ich schon ein bisschen beängstigend, wenn man sich anguckt, wie wenig auch auf akademischem Gebiet dagegen läuft. Ne? Also der Rothberg hat ja viel Gegenwind bekommen, also dieses Buch, ne, und seine Thesen. Die wichtigsten Holocaust-Forscher haben sich dagegen gewendet. Ne? Also Stephen D. Katz hat Moses kritisiert, Saul Friedländer und Yehuda Bauer haben kritische Einwände gemacht, Sibylle Steinbacher und Norbert Frey, also es waren alles die großen Big Names, so Historiker. Aber in der Regel sind das doch eher die älteren Kohorten, die sich dagegen gewendet haben. Und im akademischen Bereich sehe ich wenig, also gibt es, aber angesichts sozusagen dieser postkolonialen Offensive, die es da gerade gibt, doch wenig Sensibilität dafür, dort deutlicher sich dagegen zu stellen. Ob das jetzt bei dieser Mbembe-Geschichte war in den 2020 oder jetzt bei Rothberg, das ist doch schon so, dass man da sehr stark auch, also auch akademisch relativ wenig, also wenig Gegenwind gegen diese Leute verspürt hat, ne? Das waren meist so Feuilletonisten, die es gemacht haben. Aber Leute wie Rothberg werden auch von einem der am besten finanziell unterstützten Antisemitismus-Institute, Zentrum für Antisemitismusforschung, gefeatured. Die Übersetzung wurde damit, glaube ich, auch mitfinanziert, mit herausgegeben, dieses Buches von Rothberg. Also das ist eher eine besorgniserregende Tendenz, die da gerade stattfindet, würde ich sagen.
Ingo, ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch.
Ja, dem schließe ich mich an und ja, vielen Dank nochmal.